Dr. Markus hat gerade gesprochen, Professor Otte und jetzt Volker Hellmeier, den darf ich noch ganz kurz vorstellen. Lieber Volker, schön, dass du aus dem hohen Norden angereist bist. Du bist ja bei der NET4 gerade, aber bist quasi schon durch alle Talkshows dieser Welt durchgereist. Bisschen übertrieben, warst lange Zeit in London, hast dort auch die Wiesen gehandelt, nicht nur. Ich glaube, du kennst die Finanzmärkte von innen und von außen und deine Meinung wird hoch geschätzt. Du bist heute bei der Podiumsdiskussion dabei, hast aber dann auch noch einen eigenen Vortrag. Ich habe ein paar Fragen für Sie, für euch aufgeschrieben und würde dann die einzelnen Meinungen abfragen. Ist der Euro ein gescheitertes Projekt? Max Otte und Markus Krall haben in der Vergangenheit massive Kritik am Euro geübt. Krall bezeichnete den Euro sogar als Totgeburt. Volker Hellmeier hingegen hat die europäische Einheitswährung verteidigt. Wo stehen Sie heute zu diesem Thema und kann der Euro Ihrer Meinung nach überhaupt langfristig überleben? Wir fangen, lieber Volker, mit dir an.
Also, der Euro hat eigentlich keinen schlechten Track Record, wenn wir es an, ich bin immer so laut, vorlaut.
Oh, nein, nein, wo ist der Herr Brüsch? Da, leiser, das ist, wenn wir klingelt es, dann so in den Ohren.
Wenn wir es an Preisstabilität im relativen Vergleich mit anderen Währungen anschauen, dann muss man sagen, ist es von daher nicht gescheitert, wobei es aber ein Debasement gibt. Da sind wir einer Meinung, alle westlichen Währungen leiden darunter. Die einzige Währung ohne Fehl und Tadel, bin ich auch dabei, ist Gold. Wenn wir uns anschauen, Eurozone, Außenhandelslage, muss man sagen, Überschüsse, Leistungsbilanzüberschüsse im monatlichen Bereich von 30 Milliarden Euro. Wenn wir also diese Kennziffern heranziehen, dann sage ich, nur bisher klappt das Ganze. Und auch vor diesem Hintergrund ist zunächst die Prognose positiv. Jetzt komme ich aber zum Aber. Die Feldversuche, die wir mit dem System, dem politischen und ökonomischen System machen, in der Eurozone, die habe ich so, wie sie jetzt in den letzten 5-10 Jahren gelaufen sind, nicht erwartet. Und damit schaffen wir die Grundlage, dass diese relativen Stabilitätsfunktionen, die der Euro bisher in der Historie hatte, in der Zukunft nicht mehr haben wird. Und insofern ändert sich mein Prognosehorizont ein Stück weit, dass meine Skepsis gegenüber nicht nur dem Euro, sondern allen westlichen Währungen dynamisch zunimmt. Und es hat etwas damit zu tun, lass mich das noch ganz deutlich sagen, die Welt wurde lange globalisiert. Und ich bin Freund der Globalisierung, weil wir damit die Weltarmut in einer Form zurückgeführt haben, wie noch nie in einem Zeitfenster, in einem vergleichbaren Zeitfenster zuvor. Und der Witz ist, die Globalisierung geht ja weiter. Der globale Süden globalisiert sich weiter und institutionalisiert sich auch in seiner globalisierten Form. Und das sind 70% des Welt-BIP, Basiskaufkraftparität, steigende Tendenz. Wir entziehen uns dem und damit zerstören wir das Geschäftsmodell, das Europa trägt, weil das ist abhängig von freien Import- und Exportmärkten.
Lieber Volker, wir müssen vielleicht ein Minutenlimit einführen bei den Antworten.
Genau. Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag am 4. April 2025 im Raum Wiesbaden. Erfahrene Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Volker Hellmeier und viele, viele weitere werden mit Ihnen über die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sprechen. Wie geht es weiter mit den Aktien? Sollte man jetzt noch in Gold investieren? Und ist Bitcoin immer noch weiter auf dem aufsteigenden Ast oder sollte man bereits schon Gewinne vom Tisch nehmen? Herzliche Einladung geht raus an Sie. Alle weiteren Details und die Buchung finden Sie unterhalb des Videos.
Genau, Professor Otte, was sagen Sie zum Euro?
Ja, also Markus Krall und ich haben das von Anfang an gesehen, weil wir einen etwas anderen theoretischen Ansatz haben. Denn es war ja von Anfang an die Dominanz einer unsinnigen Politik über die Ökonomie. Und das hat sich eben verschärft im Laufe der Zeit. Und du bist jetzt vom Saulus zum Paulus geworden. Das war für mich eine große Anerkennung, als Hans-Werner Sinn mir vor 8 oder 9 Jahren sagte, er sei, also ich hätte das ja schon viel früher gesagt, und er sei dann irgendwann auch vom Saulus zum Paulus geworden. Es ist einfach das Umdrehen der Verhältnisse. Man hat eben diese, nicht die Krönungstheorie gemacht, sondern die andere. Wir machen erst den Euro und dann wächst Europa zusammen. Und das hat katastrophale Verarmungswirkungen im europäischen Süden gehabt. Es hat politische Spaltungswirkungen gehabt. Es ist ein unsägliches Projekt und das war aus meiner Sicht absehbar.
Dr. Krall?
Also ich muss dir nochmal insofern Lob zollen, als auch ich später erst drauf gekommen bin. Also es ist tatsächlich so, dass als der Euro kam, ich das neutral betrachtet habe. Also ich habe mir gedacht, naja gut, interessant, aber ich war jetzt da nicht so auf Krawall gebürstet. Ja, so richtig skeptisch bin ich erst geworden mit der Finanzkrise 2007, 2008. Also hat ein bisschen gedauert.
Kurze Anekdote noch. Ja, ganz kurz. Ich habe ja meinen Probevortrag an der Boston University, April 1998, The Euro and the Future of the European Union. Da war gerade der Aufruf der 120 Ökonomen, der Euro kommt zu früh. Also damit bin ich on the record mit April 1998. Da gab es den noch gar nicht. Ich habe gesagt, er wird scheitern. Es wird 10 Jahre dauern. Da lag ich dann falsch. Aber also schon eine Weile her.
Also ich habe 10 Jahre länger gebraucht auch. Und die Konstruktionsfehler sind mittlerweile offensichtlich. Und zwar deswegen, weil die Governance einer Währung eben nicht nur aus dem Geschriebenen besteht, sondern vor allen Dingen auch aus dem Ungeschriebenen. Ja, die normative Kraft des Faktischen. Und wenn ich einen Sack voll Ex-Finanzministern zu Notenbankdirektoren machen kann, ja, und das hat man eben gemacht, alles Ex-Finanzminister, die alle nichts vom Sparen verstehen, ja, dann ist das Ergebnis eigentlich voraussehbar. Ja. Und jetzt haben wir also eine Präsidentin der EZB, die wegen Veruntreuung von 400 Millionen Euro strafrechtlich verurteilt wurde. Ja, also eine Person, die man kriminell nennen darf, weil es gibt ein entsprechendes Gerichtsurteil, ist eine Straftat begangen, ist nicht ins Gefängnis gegangen, wie der Richter sich ausdrückte, wegen ihrer Persönlichkeit. Was immer wir uns darunter vorzustellen haben.
Ja. Gespaltene Persönlichkeit. Wie kann man zwei gleichzeitig sein?
Und das ist also die Personalkultur ist natürlich das Problem der EZB. Aber letzten Endes auch eine gut konstruierte Papierwährung scheitert irgendwann. Spätestens nach 2-3 Generationen kommen eben Politiker dran, die es schaffen, eine gute Governance auszuhebeln. Sonst hätten wir ja in der Menschheitsgeschichte mal eine Papierwährung gesehen, die länger als 100 Jahre lebt. Haben wir aber nicht.
Ich will das vielleicht kurz mit einer Sache dann, du noch, Volker, und dann
schleichst. Ein Gedanke. Ich habe ja früher mit der Bundesbank sehr eng zusammengearbeitet. Das war die Zeit unter Axel Weber und dann auch bis 2015. Mit Remsberger, Ex-Chef Volkswirt. Und die haben mich, ich habe einen Zentralbankentisch damals geführt und immer, wenn kritische Themen waren, das waren ja auch Diplomaten, haben gesagt, das war die alte Schule der Bundesbank. Deswegen glaubte ich auch ein Stück weit an den Euro. Volker, komm rüber und hau dazwischen. Und ich sah als Remsberger immer nur hinten, wenn wichtige Persönlichkeiten da waren und die Unsinn erzählen. Weiter. Gut. Was wir heute haben, nach Axel Weber, ist eine faktische Gleichschaltung der Bundesbank in meinen Augen. Weidmann wurde domestiziert im Kanzleramt und ging dann an die Spitze der Bundesbank. Und mein Herz blutet, sage ich ganz ehrlich, weil ich bin mit der Bundesbank groß geworden als eine Institution, die wie eine Eiche stand. Und wir haben heute meines Erachtens eine Pappel.
Das ist also ein Unterschied. Zum Abschluss vielleicht kurz. Es ist das, was wir daraus machen. Ja? Die Währung ist die Währung und wir bezahlen damit. Der große Fehler ist, in der Währung zu sparen. Das ist das, was man tut. Man muss in Sachwerte sparen, Gold, Aktien oder auch andere Dinge. Aber die meisten sparen in Währung, in Euro, Gold, Dollar und das wird einfach nicht gut gehen. Ist die Inflation hausgemacht oder ein unvermeidbarer globaler Trend? Zentralbanken argumentieren, die aktuelle Inflation, und noch haben wir ja Inflation, sei hauptsächlich durch externe Schocks wie die Pandemie, Ukraine-Krieg bedingt. Aber könnte es nicht sein, dass die jahrelange Niedrigzinspolitik und das ungebremste Drucken von Geld die wahren Treiber sind?
Also die Zentralbanken, da sitzen Politiker an der Spitze und das sind die Weltmeister der Ausreden. Ja, Putin ist schuld. Ja, da, ich meine, ich habe einen Hund, wenn der das Sofa zerreißt, setzt er sich in die Trümmer und sagt, auch Putin wäre es gewesen. Ja. Also das ist ja wohl die billigste Ausrede und Sie können sich noch nicht mal darüber einigen, ob Putin oder das Klima dran schuld ist. Ja, also das herrscht noch nicht mal Einigkeit darüber. Jetzt können wir natürlich sagen, Putin ist am Klimawandel schuld und damit haben wir die Sache wieder versöhnt. Ja, aber Entschuldigung, das ist doch Schwachsinn. Ja, ich meine, man muss sich die Daten anschauen, dann weiß man, dass es Schwachsinn ist und dass es ein Politikversagen und ein Geldpolitikversagen ist.
Was sagen Sie, Herr Professor? Ich
habe dem nichts hinzuzufügen.
Ich sehe es alles differenzierter. Erstmal, die meisten, die über Inflation reden, haben gar keine Ahnung, was das ist. Viele reden, schauen auf die Geldmengen und sagen, und das ist inflationär und das ist alles böse. Und ich sage, Leute, langsam. Weil ein Großteil der geschaffenen Liquidität durch Zentralbank sogenannte Überschussliquidität ist. Das sind etwa die Hälfte der Bilanzsumme der Fed, der EZB, der Bank of England, der Bank of Japan. die weder in der Realwirtschaft noch in der Finanzwirtschaft ankommt und damit auch keinen Inflationsimpuls setzen kann. Aber sie hat einen Preisimpuls gehabt, um die Zinsen nach unten zu bringen, was politisches Ziel war. So, das ist das Erste. Wenn wir uns anschauen, dann ist diese hohe Inflation mit bis zu 10% in der Eurozone rein durch exogene Effekte hervorgerufen worden. Nicht durch die Volkswirtschaft selber, sondern von außen wirkende Kräfte. Punkt, das ist richtig. Die Zinserhöhungspolitik war in meinen Augen richtig, weil Produktionsfaktor Kapital muss einen Preis haben. Aber jetzt schauen wir mal auf Japan. Die Japaner haben faktisch die Zinsen nicht erhöht. 2,5% Preisinflation, USA 2,4, Eurozone 1,7, glaube ich, aktuell. Aber sie haben ohne Zinserhöhung dieselbe Reduktion faktisch in der Inflation gehabt. Und da erkennen wir, das war ein exogener Effekt. Das kann man auch mit EZB-Zinserhöhung, kann ich exogene Effekte nicht bekämpfen. Damit erhöhe ich sogar noch mehr Inflationsdruck, weil der Preis von Kapital steigt noch zusätzlich als ein weiterer Kostentreiber. Also, ich sage, die Inflation ist jetzt auf einem Niveau, wenn wir keine exogenen Schocks haben, wo wir weiter zwischen 1,5-2,5% meandern. Und das ist durchaus endogen. Das hat was mit Lohnerhöhungen zu tun, etc. pp., die sich dann durch das System fressen. Da bin ich relativ entspannt.
Herr Professor, sehen wir eine systematische Enteignung der Bürger durch die Zentralbankpolitik? Markus Krall spricht oft von der geplanten Zerstörung der Mittelschicht durch Negativzinsen und die expansive Geldpolitik. Stimmen Sie dem zu oder ist es ein notwendiges Übel, um das Wirtschaftssystem zu stabilisieren?
Nein, unsere Gesellschaft, unsere ganze Wirtschaft driftet dahin. Im Weltsystemcrash habe ich zwei Kapitel über den Verlust der Mittelschicht geschrieben. Die ersten, die wir übrigens waren zwei Sozialdemokraten, die Globalisierungsfalle, Schumann und Martin, 1996, Weltbestseller, also wo sie auch geschrieben haben, wie die Globalisierung die Mittelschicht bedroht. Eher ein sozialdemokratisches Argument, aber wir haben auf ganz vielen Ebenen, ob das Geldpolitik ist, ob das direkte Enteignung, neulich habe ich irgendwo gesehen, hat einer vier Kilometer überschritten, 200 Euro Strafzettel. Dann gibt es jetzt Grafiken, die sehr schön zeigen, wie wir deutlich mehr ins Alterssystem einzahlen, als wir rauskriegen. Der Green New Deal, also es ist eine, auch das steht detailliert im Weltsystemcrash, ist eine Enteignung über alle Facetten hinweg, die man sich ausdenken kann, die also sehr differenziert und sehr komplex und dafür sehr effektiv stattfindet, ist diese Enteignung der Mittelschicht. Die ist auch gewollt. Die ist gewollt, weil wir eine neue Adelsgesellschaft bekommen. Also die wirklich Superreichen sind der neue Adel. Die leisten sich eben ihre Enklaven. Die Mittelschicht, wie wir sie kennen, ist vor dem Ende, wenn nicht noch das Ruder rumgerissen wird.
Dr. Krall?
Also zunächst glaube ich, dass eine Sache korrigiert werden muss, die Volker gerade gesagt hat, dass Geldmenge und Inflation nicht miteinander zu tun hätten.
Hätte ich gerne auch korrigiert.
Also ich korrigiere es jetzt einfach mal ganz hart, und zwar einfach deswegen, weil man eben sehen kann, dass die Geldmenge die Geldentwertung treibt über die lange Sicht. Kurzfristig geht es in alle möglichen Richtungen, da wird mal was absorbiert, da fließt mal was in Assets, dann geht's wieder raus. Aber die Inflation würde natürlich nicht verursacht durch exogene Schocks, sondern sie wurde nur ausgelöst durch exogene Schocks. Das ist ein Unterschied. Das heißt also, die Verknappung von Gütern durch den Zusammenbruch, durch den politisch ingenierten Zusammenbruch der globalen Lieferketten hat dazu geführt, dass Knappheiten entstanden sind, die dann sich in Inflation übersetzt haben. Aber ohne dass vorher die monetäre Akkumulation stattgefunden hätte, wäre das nicht passiert. Ja, und man hat auch in einem goldgedeckten System Preisschwankungen, aber es führt dann eben immer wieder zum normalen Niveau zurück, weil die Geldmenge eben nicht ausgedehnt werden kann im goldgedeckten System. Und wenn wir uns also auch anschauen, Veränderung der Geldmenge M3 und die Inflation, es gibt einfach einen 18 Monate Timelag, da passieren zwischendrin Dinge, aber man kann nicht abstreiten, dass der Zusammenhang empirisch beobachtbar ist. Aber die Frage der Mittelschicht ist, glaube ich, eine extrem interessante, und zwar deswegen, weil das Geldsystem ist ja auf Enteignung hin ingeniert. Also es ist nicht nur die Inflation, wie Max zu Recht gesagt hat, sondern es sind eine ganze Reihe von anderen Effekten, die da noch zum Tragen kommen. Beispielsweise, dass die Finanzoligarchie, die nah an der Zentralbank dran sitzt, immer einen Informationsvorsprung vor dem Normalanleger hat. Die sind Insider. Und als Insider können sie im Grunde genommen den Rest der Welt übervorteilen in der Kapitalanlage. Ja, das passiert auch. Dann wird natürlich derjenige, der das Geld zuerst bekommt, wenn es gedruckt wird, der wird über den Cantillon-Effekt auch immer der Bevorzugte sein. Das kommt noch obendrauf. Also es gibt so viele verschiedene Umverteilungsmechanismen und alle sind zugunsten einer 0,01% Oberschicht und zu Lasten der Mittelschicht. Die Mittelschicht, die das Ganze trägt, wird auf diese Weise ausgeblutet. Und das ist die tiefere Ursache für die Erosion des Mittelstandes weltweit. Und wer den Mittelstand erodiert, der wird irgendwann in der Armut landen. Ich meine, das haben wir in vielen Ländern gesehen. Wer geht zuerst kaputt? Nicht die Reichen und auch nicht die Beamten, sondern der Mittelstand, hat man an dem argentinischen Experiment gesehen. Und irgendwann haben es die Leute halt satt gehabt. Ja, und insofern, ich denke, dass unser System letzten Endes mittelstandsfeindlich ist, aber da der Mittelstand das Rückgrat unseres Wohlstandes ist, müssen wir das System reformieren oder wir werden in die Bedeutungslosigkeit und auch in die bittere Armut versinken. Und mit bitterer Armut meine ich nichts zu fressen, also wirklich buchstäblich. Ja, nichts auf dem Tisch, das kann passieren. In Argentinien haben wir es gesehen, das war das reichste Land der Erde. Das war das Land mit dem höchsten Bruttosozialprodukt pro Kopf auf der Welt vor 100 Jahren. Reicher als Amerika, reicher als England, reicher als Deutschland oder die Schweiz. Und was ist passiert mit diesem ganzen Experiment, mit dem Papiergeld? 50+ x% leben in absoluter Armut, absolute Armut, nicht relative Armut, absolute Armut. Die wissen am ersten des Monats nicht, wie sie die nächsten 30 Tage überleben sollen. So sieht's aus, meine Damen und Herren.
Volker, willst du noch kurz?
Also ich bin vollkommen dabei, dass der Mittelstand, das Bürgertum als Anker der Stabilität für Gesellschaft, Politik und Ökonomie angegriffen wird. In den USA seit 1992, Boston-Kommission, das läuft dann auch über veränderte Messmethoden bei Verbraucherpreisen, das war damals der hedonische Ansatz, Surrogat-Ansatz etc. pp. Das sind alles, und die faktische Verarmung im US-Mittelstand ist der Beleg dafür, dass, wie gesagt, eben, wenn ich die Verbraucherpreise falsch ausweise, zu niedrig, dann steigen damit auch die Sozialbeiträge, die geliefert werden, die Löhne nicht in dem Maße, und dann ist das über Jahrzehnte ein echter Verarmungsprozess für Europa und für Deutschland. Sehe ich das Risiko, dass wir das einzige Geschäftsmodell, das wir haben, das ist der industrielle Sektor, wir haben stark in Deutschland 28% der Wirtschaftsleistung, der es uns ermöglicht, die ganzen Importe auch von Nahrungsmitteln, Quinoa, was sie da alles morgens zum Frühstück sich reindrücken, dass wir das überhaupt importieren können. Und das ist den Menschen gar nicht bewusst. Diese Deindustrialisierung, wir haben kein anderes Geschäftsmodell, ist, wenn wir es wirklich weiter so umsetzen, ein Verarmungsprozess, wie historisch noch nie zuvor durch diskretionäres, eigenes, bewusstes Handeln von Politik verursacht worden ist. Sie werden angegriffen. Punkt. Und damit wird auch die Demokratie angegriffen, denn wenn die ökonomische Stabilität fällt, fällt die politische und gesellschaftspolitische Stabilität. Das können wir historisch nachweisen, seitdem es Schriftzeichen gibt. Wer greift hier an? Die Fragen müssen wir uns stellen.
Herr Professor Otte, Sie haben es ja im Vortrag schon genannt. Trotzdem nochmal die Frage, sind die USA noch die dominierende Wirtschaftsmacht oder sehen wir den Aufstieg Chinas als neue globale Supermacht?
Ich habe es ja im Vortrag in der Tat gesagt, also wenn wir das schauen, hat China die USA in fast allen Punkten überholt, nicht in manchen, militärischer Sektor und so weiter. Die USA kompensieren das halt durch ein immer unilateraleres, brutaleres Tributsystem auftreten gegenüber ihren Verbündeten, was mich auch schwarz sehen lässt für Europa. Und kurze Bemerkung zu Markus, wenn er sagt, das Geldsystem hat eben dazu geführt, dass die 0,1% immer reicher werden, die Mittelschicht verschwindet. Also ich wäre halt, müssen wir tiefer, wollen wir irgendwann nochmal eine lange Diskussion freundschaftlich führen über diese ganze Dinge, dass wir da auch mehr Zeit haben. Aber grundsätzlich war es historisch immer so, dass wenn ein System, ob das jetzt Geldsystem war oder nicht, lange stabil war, das Reichtum akkumulierte. Der Walter Scheidel, Historiker, Wiener Historiker aus Stanford University, hat ja vor 4 Jahren den Preis der Oswald Spengler Society bekommen, hat da ein Buch drüber geschrieben. The Great Leveler, der große Einebener. Auf Deutsch, nach dem Krieg sind alle gleich. Also 5000 Jahre Menschheitsgeschichte. Wir haben halt immer wieder diese Zyklen gehabt, ob jetzt Geldsystem oder nicht. Dieser Verkrustung, dieses Aufbau von Geld bei Eliten und so weiter und so fort. Das nur als Fußnote.
Meine Herren, letzte Frage. Stellen Sie sich, Herr Dr. Krall, und dann fortfolgend jeder, vor, Sie wären heute für einen Tag Robert Habeck.
Sie wollen mich in den Selbstmord treiben.
Und könnten und dürften nur eine einzige Sache machen. Was würden Sie tun?
Also, ich denke, innerhalb der Machtbefugnis des Wirtschaftsministers oder so ganz.
Sie können alles machen.
Ja, ich würde sofort das Goldsystem einführen als Geldsystem.
Gut. Herr Professor Otte?
Sie haben ja die Frage auch in Hannover gestellt und da hat dann ja Professor Homburg geantwortet. Die Frage steht nach wie vor, raus aus dem Euro, Dexit.
Dexit? Dexit, okay. Und was sagt Volker Hellmeier?
Ich würde als Robert Habeck zurücktreten und sofort eine Expertenregierung von echten Experten einsetzen. Weil, und das ist im griechisch-lateinischen Sinne, die Idiotie, geistiges Einzelgängertum, in Deutschland noch nie so hoch war auf den höchsten Ebenen.
Meine Herren, vielen Dank für diese spannende Podiumsdiskussion.